Weiss jemand von euch oder kann jemand von euch entziffern, was da steht in diesem Kreis? Kann das jemand lesen? Ich wollte nicht wissen, was es heisst, sondern was steht. Aber es stimmt natürlich grundsätzlich. Es steht da in nomine domini amen. Ich weiss nicht genau, wie das da geschrieben ist, dass da Domini so kurz ausgefallen ist, aber es heisst das. Und wie der Werner schon richtig gesagt hat, in Gottes Namen Amen. Und wo steht das? Bundesverfassung fängt ähnlich an, aber das ist der Bundesbrief, wie er 1291 geschrieben worden ist und bis heute erhalten ist. Mit diesem Wort, in Gottes Namen Amen, beginnt eines der wichtigsten Dokumente der Schweizer Geschichte. Wir werden heute Morgen uns damit auseinandersetzen, was ist eigentlich ein echter Schweizer? Welches sind die wahren Schweizer? Letzte Woche haben die meisten von uns, behaupte ich, 1. August gefeiert. Ja, wahrscheinlich auch die Leute, die gar keine eidgenössische Wurzeln haben. Es war ein Anlass zum Festen. Und es soll heute Morgen auch nicht darum gehen, einen Test, wer von euch wirklich ein Eidgenoss, also nicht Schweizer im Pass, sondern Eidgenoss, Urschweizer. Es geht nicht um das. Ich will viel mehr anschauen oder uns ein bisschen herausfordern mit der Frage, was macht denn ein Schweizer aus? Und zwar auf dieser Grundlage im Namen Gottes. Amen. Die ersten Leute, zumindest von dem her, wo wir heute beurteilen oder sehen, sind anscheinend gottesfürchtige Leute gewesen. Was macht ein echter Schweizer, ein gottesfürchtiger Schweizer aus? Oder wir können auch ein bisschen konkreter fragen, was sind denn echte Christen? Und ich werde das anschauen, ein bisschen plakativ, ich gebe es zu, anhand von diesen Kantonswappen, die wir hier oben haben, von den Urkantonen, von den Gründungskantonen. Was können wir aus diesen Wappen herauslesen? Was könnte man reinterpretieren? Und was wäre das für ein Lebensstil eines Christen? Und welches Wappen entspricht am Leben eines Christen, wie es uns die Bibel zeigen würde, und welches vielleicht eher nicht? Und immer zwischen diesen einzelnen Teilen werden wir als wahrhafte Schweizer eine Strophe von der Nationalhymne singen, natürlich auswendig. Nein, natürlich nicht. Eine Strophe von der Nationalhymne. Als ich die Texte von diesen 4 Strophen durchgegangen bin, hat es mich ganz neu begeistert, was für ein Tiefgang eigentlich in diesem Lied ist. Ist es ein Anbetungslied? Ist es ein Bekenntnislied? Und so werden wir die 4 Strophen im Verlauf des Gottesdienst singen. Und wir steigen doch gerade ein mit der ersten Strophe und wir stehen auf dazu. Über die Hand aufs Herz legen, das überlasse ich euch. Fangen wir mit dem ersten Wappen an, Kanton Uri. Ein Mensch, der so lebt, wie das Urnerwappen symbolisiert. Der Urnerstier ist zum Landessiegel seit 1243 dokumentiert. Also noch älter als die Eidgenossenschaft. Es stellt einen Auerochs dar, einen Stier, der gezähmt worden ist. Darum der Nasenring. Man will damit ausdrücken, man hat das Land, man hat Tier dort, man hat es gezähmt, man hat es in Besitz genommen, man hat es urbar gemacht, brauchbar. Man ist Herr von dem Land geworden. Es ist eine Art ein Loblied auf die eigene Stärke, auf die eigene Grösse. Man hat es geschafft, man hat die wilde Innerschweiz bezwungen und hat dort einen Lebensraum geschaffen, wo es sich das Leben lohnt. Und wenn wir das übertragen auf das Leben eines Menschen, ist das nicht genau der Lebensstil oder die Lebensphilosophie, die so viele Menschen an den Tag legen. Man lebt aus der eigenen Kraft. Man ist selber stark, man ist selber gross, man kann das Leben bezwingen. Hat nicht jeder Mensch irgendwo seinen zähmten Stier? Also bei mir in meinen Kindheitsjahren waren das meine Zeugnisnoten. Ich habe meine 5er und 6er. Das war mein beringter Stier, den ich bezwungen habe. Wenn man älter wird, werden das andere erfolgen. Man hat einen guten Lohn. Wir haben gestern gerade mit ein paar Leuten über Lehrlingslöhne diskutiert. Da bin ich mit meinen 450 Franken im ersten Lehrjahr nicht mehr mitgekommen. Oder später, wenn man ausgelernt ist. Was ist denn die Errungenschaft? Was hat man mit eigener Kraft erreicht? Ein Einfamilienhaus? 2, 3 Einfamilienhäuser? Ein Mehrfamilienhaus? Ein schönes, flottes Auto? Karriere gemacht? Chef eines Unternehmens? etwas in der Politik erreicht? Das sind doch die Werte, die in der Gesellschaft zählen, die sich viele Menschen danach ausrichten. Wenn wir jetzt das mal in die Runde stellen, die Frage, würden die meisten von uns sagen, ja, das ist doch kurzsichtig, wenn man nur auf die eigene Kraft baut. Und das bestätigt uns auch die Bibel. Wir kennen wahrscheinlich das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Der Kornbauer, der gesagt hat, ich habe keinen Platz für mein Korn in meinen Scheuren. Ich baue grössere Scheuren, grössere Silos und nachher geniesse ich mein Leben. Ich lasse mir es gut gehen. Und wisst ihr noch, was Gott dem Kornbauer sagt? Er sagt, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Gott sagt zu den Menschen, die auf ihre eigene Kraft bauen, die nicht auf einen souveränen, allmächtigen Gott trauen, gar nicht mit ihm rechnen, sagt er, du törichter Mensch. Wer sagt denn, dass es morgen noch genau gleich ist? Wer sagt, dass du morgen überhaupt noch Kraft hast zum Bestehen? Aber wie gesagt, für Christen, für uns Christen ist das meistens irgendwo klar. Und dennoch glaube ich, dass viele von uns Christen die Fahnen als ihr Lebensmotto haben. Wir sagen zwar, okay, ich bin auf Gott angewiesen. Ich kann mich nicht selber erlösen. Es ist Jesus Christus mit seiner Erlösungstat am Kreuz, der mich retten muss. Und anschliessend an die Hinwendung zu Gott, auch Bekehrung genannt, wechselt plötzlich die Haltung und dann kommt man gleich in das eigene Leistungsdenken hinein. Im Sinn von, Jesus hat mich zwar befreit von der Sünde, aber jetzt muss ich ihm etwas zurückgeben. Jetzt muss ich ein heiliges Leben leben. Jetzt setze ich alles dran, mit ganzer Kraft versuche ich nicht mehr zu sündigen. Jetzt bin ich selber stark. Jetzt zeige ich dem Jesus, dass es sich gelohnt hat, mich zu erretten. Wir würden das selten so bewusst sagen. Aber ist das nicht das Lebensmotto auch von vielen Christen, aus eigener Kraft vorwärts zu gehen, durchs Leben zu gehen, auf die eigene Kraft vertrauen, mit allen Nöten und Schwierigkeiten, die kommen im Leben. Irgendwie wird ich das schon schaffen. Finanzielle Schwierigkeiten. Ja, mal schauen, vielleicht brauche ich halt noch irgendeinen Nebenjob. Und man versucht irgendwo aus eigener Kraft Lösungen zu finden, lässt Gott gar nicht mit ihnen wirken, mit ihnen reden. Und genau in diese Falle sind auch die Galater tippet. Der Paulus spricht Galater an und sagt, was ist mit euch passiert? Ihr habt so gut angefangen. Ihr habt so gut angefangen. Und was ist jetzt los? Kapitel 3 im Galaterbrief, für die mitlesen wollen. Im Kapitel 3, in den ersten 3 Versen, fordert er sie raus. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständig? Paulus fordert Galater raus und sagt ihnen, hey, ihr habt super angefangen, ihr habt geschnallt, aus eigener Kraft geht gar nicht. Es ist der Heilige Geist, der euch gewirkt hat. Ihr habt dieser Botschaft, die ihr bekommen habt, Glauben geschenkt, habt euch entschieden für ein Leben mit ihm. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Christsein leben. Wieso habt ihr denn den Heiligen Geist bekommen? Weil ihr das Werk vom Gesetz da habt, weil ihr das Gesetz von Mose befolgt habt, aus eigener Kraft, oder weil ihr durch den Glauben gerettet worden seid. Ihr habt nichts da, sondern Jesus hat da. Und jetzt wollt ihr plötzlich selber kämpfen. Wie unverständig sind ihr doch. Und ich glaube, das sind Verse, wo sich manche Christen, auch ich, mir manchmal, wieder muss sagen, Benni, kämpfst jetzt nicht wieder aus eigener Kraft. Bist du mit Gott am Kämpfen oder hast du den Urinstier auf dein Wappen geschrieben? Wie sieht es in deinem Leben aus? Gleicht dein Leben vielleicht manchmal auch, vielleicht auch gerade aktuell, so einem Urnerstier, wo du auf die eigene Kraft baust? Oder ist es Gott, wo deine Stärke ist? Vielleicht nicht dein Heil, das ist dir bewusst, dein Heil kannst du nicht aus eigener Kraft verdienen. Aber vielleicht die Heiligung, wo du das Gefühl hast, doch, da muss ich selber kämpfen. Kommt es auf meine Kraft an? Das war das erste Wappen. Und bevor wir zum nächsten kommen, wollen wir einstimmen in die zweite Strophe vom Schweizer Psalm. Wer mag, wenn es nicht zu heiß ist, der darf gerne wieder dazu aufstehen. Kommen wir nach der Eigenkraft, nach dem Urinstier zum zweiten Wappen. Wir gehen nicht schön der Reihe nach, sondern kommen zuerst zu Unterwalden. Das Wappen, wo die beiden Wappen von den Halbkantonen Nidwalden und Obwalden in sich vereint. Das heraldische Zeichen, das man hier findet, ist ein Schlüssel, gerade in doppelter Form. Schlüssel, der zum einen für Offenheit, für Aufgeschlossenheit kann stehen, in dem Fall aber vielmehr für Heiligenverehrung steht. Der Schlüssel auch im Vatikanwappen, im Papstwappen, einen grossen Stellenwert. Warum? Wir lesen in der Bibel, wie Jesus zum Petrus sagt, ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Also in der Heraldik redet man bei den Schlüssel oft vom Petrus-Schlüssel. Ihm ist der doppelte Schlüssel gegeben worden, um in den Himmel zu kommen. Der Himmel ist aufgeschlossen worden und zum Sachen binden und lösen auf der Erde. Darum der doppelte Schlüssel. Also Schlüssel, ein Symbol für den Papst, für den Stellvertreter Jesu auf Erden oder eben für die Heiligenverehrung. Wenn wir jetzt das ein bisschen weiterspinnen, auf den Lebensstil, auf den Lebensinhalt von Menschen, geht es um das Thema Religion. Menschen, die auf Religion bauen. Ein System, das sie erlösen sollte. Ein System, das sie retten sollte. Und da meine ich jetzt gar nicht einfach nur das Christentum, wenn wir da von diesen Schlüsseln herkommen, sondern ganz grundsätzlich. Weltweit, zu jeder Zeit, haben sich Menschen irgendwelche Philosophien zurechtgelegt, was zu den grossen Weltreligionen geführt hat. Heute geht das weiter in humanistischem Denken und irgendwelchen anderen Systemen, wo man gar nicht unbedingt unter dem Begriff Religion erfasst. Aber es geht darum, um ein Lebenssystem, wo man sich davon Erlösung, Errettung definiert, erhofft. Ein System, das dir sagt, wie du musst oder kannst leben, dass das wird gut rauskommen. Und wenn du nicht so lebst, dann wird es nicht gut rauskommen. In den einen Religionen geht es darum, näher zu Gott zu kommen, erlöst zu werden. In anderen Religionen geht es darum, nicht immer minder wiedergeboren zu werden, sondern immer besser wiedergeboren zu werden und irgendwann die Auflösung im Nichts zu erleben. Und es wird genau vorgegeben, wie man muss vorgehen, dass das möglich ist. Religion ist letztendlich das, was der Mensch tut, um sich selber zu erlösen. Es steht aber mit dieser Definition entgegen dem, was die Bibel sagt. Und sie sagt, der Mensch kann gar nichts tun, um sich zu erlösen. Wo die Bibel sagt, Gott hat etwas müssen tun, dass der Mensch erlöst wird. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen. In der Religion, wenn wir jetzt wieder auf die christliche Religion kommen, aus dem Christentum kann man Religion machen, wird definiert, was du musst machen, damit du gut als Christ unterwegs bist. Das ist die klassische Volksglaube, wie viele Menschen das Gefühl haben, ich muss Gutes tun. Ich muss getauft werden als Kind und nachher das in der Konfirmation bestätigen und möglichst gutes Leben leben, dann komme ich schon in den Himmel. Das ist Christentum als Religion, wo leider oft so verstanden wird. Wo die Bibel sagt, nein, es geht nicht um das. Es geht nicht um Taufe und Konfirmation und Gutes tun. Es geht um eine persönliche Hinwendung zu dem lebendigen Gott. Es geht darum, das Geschenk Gottes anzunehmen. Es geht darum, bewusst zu werden, Gott ist es, der wirkt. In Jesus Christus und uns Heil erkauft hat. Errettung geschaffen hat. Es ist Gott, der wirksam ist im Heiligen Geist und uns ein Leben aus der Kraft Gottes gibt, das nicht wir selber müssen, sondern er tut es. Also Christ sein im biblischen Sinn hat damit zu tun, dass Gott macht, dass wir können. Und Christentum im religiösen Sinn hat damit zu tun, ich mache, damit ich zu Gott komme. Spürt ihr den Unterschied? Nach außen sieht das sehr ähnlich aus. Aber innerlich ist es etwas komplett anders. Gemäss der Bibel müssen wir darum auch entgegen dem Ruf, den wir weltweit heute immer mehr hören, uns davon distanzieren und sagen, es führen nicht alle Religionen zum gleichen Ziel. Jede Religion hat letztendlich ein anderes Ziel und geht an der Wahrheit vorbei. Die Bibel hat einen sehr krassen Anspruch für die heutige Zeit und sagt, es gibt nur einen richtigen Weg. Und da heisst nicht, du musst leisten, sondern Gott leistet. Wir lesen das zum Beispiel in der Apostelgeschichte, im Kapitel 4. Da lesen wir über Jesus Folgendes. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden könnten. Jesus Christus ist der Name, durch den wir gerettet werden können. Nicht durch Religion und Einhalten von irgendwelchen Sakramenten oder Tun von irgendwelchen guten Taten. Und vielleicht müssen wir wieder anschauen und uns fragen, ja, wie leben wir denn unseren Glauben? Was ist denn unser Verständnis? Haben wir manchmal nicht auch fast ein religiöses Verständnis von Glauben? Und gerade dann irgendwo, ja, was muss ich tun, dass ich Gott gefalle? Wo wir sagen, eigentlich können wir aus uns aus nichts tun, dass wir Gott gefallen. Erlösung ist einzig und allein in Christus. Und ich spüre das auch in den Zusammenhang mit dem vorhergehenden Wappen. Religion ist etwas, was man aus eigener Kraft tut. Es geht aber darum, dass Christus tut, dass wir uns ihm anvertrauen. Er der ist, der unser Leben gestaltet. Wenn Christus zur Religion wird, endet es darin, dass wir unseren Glauben, unsere Erlösung an bestimmten Erlebnissen festmachen, Sachen, die wir da haben. Und wenn wir Christentum an einem persönlichen Glauben festmachen, dann fußt auf dem Vertrauen in das, was Jesus da hat, nicht was wir da haben. Erkennen wir da und dort vielleicht auch religiöse Züge in unserem Leben, wo wir merken, ich bin da auch irgendwo geprägt von einem klassischen Volksglauben. Oder habe ich den Blick noch, dass es um eine Identität geht? Nicht um einen Lebensstil, sondern um eine persönliche Identität, was ich bin und nicht, was ich mache. Wir wollen die dritte Strophe singen von Nationalhymne, bevor wir zum dritten Wappen kommen. Schweiz, der ursprünglich wichtigste von diesen drei Urkantonen, das ist auch der Grund, warum die Schweiz ihren Namen bekommen hat. Man hat es vom wichtigsten Urkanton abgeleitet in einer nicht alemannischen Form, Schweiz. Uns Christen blüht oder geht wahrscheinlich das Herz auf, wenn wir das Wappen sehen. Endlich ein Wappen, wo Christus im Zentrum ist. Jesus hat Platz im Leben. Es hat ein Kreuz. Ursprünglich war einfach das rote Banner, wahrscheinlich abgeleitet vom Blutbanner, vom Römischen Reichs. Blutbanner, hergeleitet wird von der Blutgerichtsbarkeit vom römischen Kaiser. Der die Macht und das Recht hat über Tod und Lebensentscheid in einer Straftat. Darum das Blutbanner, das die Schweizer übernommen haben, ob legitim oder nicht, wüssten wir nicht. Und irgendwann ist nachher die Arma Christi, die Leidenswerkzeuge Christi draufgekommen, früher viel detaillierter, irgendwann nur noch stilisiert als Kreuz in dieser Ecke. Ein Mensch, der Jesus im Leben hat. Ein Mensch, der Zeugnis ist für Jesus. Und dennoch müssen wir eine kritische Frage stellen. Warum ist denn das Kreuz so im Ecke? Warum darf das Kreuz nicht das ganze Leben ausfüllen? Hat der Mensch vielleicht einfach mal mit Jesus gestartet, aber gibt ihm gar nicht mehr wirklich im ganzen Leben Platz heute? Hat er wieder Selbstherrschaft an sich gerissen und Jesus ist nur noch ein Teil von seinem Leben? Meines Erachtens ist das häufigste Wappen, das man in christlichen Kreisen findet, symbolisch. Menschen, die sich mal für Jesus entschieden haben, die brennt haben für Jesus, die begeistert und freudig gestartet haben, weil sie erlebt haben, wie Jesus sie frei macht von ihrer Sündenlast, ihr Leben in die Hand genommen hat. Und im Laufe der Monate und Jahre haben sie angefangen, wieder selber das Heft vom Leben in die Hand zu nehmen. Anfangen zu sagen, aber da und dort wollte ich dann schon noch selber entscheiden. Welchen Partner, den ich heirate, da redet mir lieber nicht drin, Jesus. Wie ich mich auf der Arbeit verhalte und der Arbeitskollegen, was ich für Hobbys habe, da redet mir lieber nicht drin. Und haben Jesus immer mehr an den Rand rausgeschoben. Er ist immer noch Teil des Lebens. Man liest auch noch in der Bibel hin und wieder. Man geht auch noch ab und zu in die Gemeinde oder vielleicht sogar sehr regelmäßig. Aber Jesus ist nur noch eine Rolle im Leben und nicht mehr der Regisseur. Er darf nicht mehr grundsätzlich sagen, wo es durchgeht. Ich werde dazu Matthäus 22 lesen. Die Sequenz, wo er mit den Sadduzäern am Diskutieren ist, Jesus, und wo einer von den Sadduzäern Jesus eine kritische Frage stellt. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und wir wissen, es geht nachher weiter, aus nächster Liebe Gebot, sagt er, das ist gleich gross. Es geht mir aber um den Inhalt von dem größten und wichtigsten Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Symbolisiert das Wappen da oben so eine Hingabe von ganzem Herzen? Ich würde sagen, es ist halbherzig, viertelherzig. Symbolisiert das eine Hingabe mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand? Das Gebot fordert uns raus, mit unserem ganzen Herz, das Herz, der Sitz der Gefühle, der Sitz der Person, vom Ich, mit dem ganzen Ich, mit dem ganzen Leben, den Gott zu lieben. Mit der ganzen Kraft, mit dem Lebenswirken ausgerichtet sein auf das, was Gott will. Nicht, weil wir uns mit eigener Kraft etwas verdienen wollen, auf keinen Fall. Sondern, weil wir dem Gott dienen wollen, tun, was ihm gefällt. Der ganze Verstand, unsere Logik, unser Denken soll ausgerichtet sein auf den Gott. Wenn wir ehrlich anschauen auf unser Leben, wenn ich ehrlich anschaue, wie oft schon hat mein Leben für einen Tag, für eine Woche oder für eine längere Zeit das Wappen getragen? Gibt es vielleicht Punkte, wo du merkst, Jesus ist an den Rand gedrängt? Und dabei kommt es gar nicht darauf an, ob das Kreuz ein bisschen kleiner oder ein bisschen grösser ist, ein bisschen mehr im Zentrum oder ein bisschen weniger. Es zählt einzig und allein die Frage, ist das Kreuz noch im Zentrum? Ist Jesus im Zentrum vom Leben? Gib ich ihm Raum, dass er wirken darf, dass er vorausgehen darf, dass er Kapitän von meinem Leben sein darf? Überlasse ich ihm das Ruder oder will ich selber am Ruder stehen und sage ihm, du darfst immerhin erster Steuermann sein? Das ist bereits das Kreuz aus der Mitte gestellt. Welche Rolle darf Jesus in deinem Leben spielen oder darf er sogar der Regisseur sein? Wir singen miteinander die vierte Strophe vom Schweizer Psalm. Jetzt auch noch die Wappen von den anderen 20 Kantonen studieren. Das dürfen wir selber machen. Und ich glaube, wir können da und dort noch etwas drinnen interpretieren oder spekulativ sein. Ihr merkt, das sind nicht alles ganz ernst gemeinte Beiträge, für was dass die Kantone stehen. Aber übertragen wir es auf unser Leben als Christen, kommt es doch einen gewissen Ernst und eine gewisse Relevanz über. Und ich möchte stellvertretend für alle anderen Kantone zum übergeordneten Wappen kommen, zum Schweizer Wappen. Der Schweizer Wappen, wo das versinnbildlicht, wo uns bei den anderen Wappen irgendwo gefehlt hat. Das Kreuz, wo gross und mächtig im Zentrum steht. Der Christus, wo Herr über das Leben ist und in alle Bereiche hinein darf wirken. Es ist so, dass man nicht genau weiss, woher das Schweizer Kreuz wirklich kommt. Es gibt verschiedene Definitionen und Herleitungen. Was ziemlich sicher ist, dass es irgendwo einen Bezug auf das Kreuz von Jesus Christus hat, ja. Auch wieder die Arma Christi, die im Mittelpunkt steht. Das erste Mal wirklich bezeugt bei den Schweizer ist es 1339, bei der Schlacht von Laupen. Der Konrad Justinger schreibt in der Berner Chronik Folgendes dazu, wie die Schweizer gekämpft haben. Grundsätzlich mit dem Kantonswappen, Landesfahne, aber damit man einander kennt, dass man zusammengehört, gezeichnet mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes ein weißes Kreuz in einem roten Schild. Damals ist erstmal bezeugt, dass das Erkennungsmerkmal ist von den Eidgenossen und das hat sich dann fortgesetzt, bis es aber erst 1815 zum Schweizer Symbol geworden ist. Und erst ab dann hat man sich von der Kantonslandesfahne anfangen zu lösen und ist zu dieser Schweizer Fahne, zu dem Schweizer Wappen, zum Schweizer Kreuz gekommen. Und wie gesagt, übertreibt auf den christlichen Glauben, bringt das zum Ausdruck, was es bedeutet, als Christ zu leben. Christus im Mittelpunkt. Als Herr, als Kapitän, als Regisseur, der in alle Bereiche des Lebens hineinwirken darf. Nicht auf die Seite herausgestellt. Wer so lebt als Christ, der kommt dieser Anweisung gleich, die wir von Paulus im Römerbrief lesen. Es sind zwei von meinen Lieblingsversen. Und ich habe sie, glaube ich, auch jemand schon mal in einer Predigt zumindest noch angetönt. Römer 12, mal der erste Vers. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das ist eine brutale Herausforderung, die Paulus da macht. Er sagt, liebe Römer, liebe Altstädter, wenn ihr euch mal vor Augen führt, wie gross Erbarmen von Gott ist. Wie gross ist denn das Erbarmen? Wir haben es schon gehört heute Morgen. Es fängt an mit der Liebe von Gott, dass er Menschen, uns, geliebt hat, wo wir noch seine Finder waren, sagt die Bibel. Er hat sich uns zugewendet in seinem Sohn Jesus Christus, der gestorben ist für unsere Schuld, damit nicht wir sterben müssen, sondern dürfen Leben haben. Dass jeder, der leben und der Jesus anruft, zum Leben kommt. Dass wir gerechtfertigt sind, nicht mehr Sünder, sondern Heilige. Dass wir den Heiligen Geist bekommen, die Kraft, um unser Leben zu bewältigen. Dass wir eine Ewigkeit werden, ewiges Leben haben in der Gegenwart Gottes. So gross ist das Erbarmen Gottes. Das führt Paulus den Römer vor Augen und sagt, die einzige Antwort, die angemessen ist, auf das Bewusstwerden, wie gross dieses Erbarmen ist, ist, dass wir Christen uns hingeben, als ein heiliges und ein lebendiges Opfer. Heilig, haben wir im Kolosserbrief erst gerade angeschaut, heisst so viel wie für Gott abgesondert, für Gott bestimmt, ihm zugehörig. Ein lebendiges Opfer. Wenn wir an den Opferkult vom Alten Testament denken, was bedeutet das? Da wird ein Schäfli genommen, ein Stier genommen, wird geschächtet, es ist tot und man legt es auf den Altar und es brennt. Was ist ein lebendiges Opfer? Stellt euch vor, man hat das Schaf lebendig auf den Altar gestellt. Ja, das rennt immer wieder ab. Das wird nicht geopfert werden. Und der Paulus sagt, sind ein lebendiges Opfer. Wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Wie schnell sind wir einmal wieder auf dem Altar unten? Weil wir wieder unseren eigenen Willen durchsetzen wollen. Weil wir selber bestimmen wollen. Und der Paulus sagt, gang wieder rauf. Sei ein lebendiges Opfer. Entscheide dich immer wieder neu, ja, ich will mein Leben für Jesus angeben. Ich will für ihn leben. Ich will mit ihm unterwegs sein. Das ist eine herausfordernde Herausforderung. Und es ist nicht einfach. Aber das sagt der Paulus, das ist die einzige angemessene Antwort darauf, wenn wir uns bewusst werden, was Gott für uns da hat. Und wenn wir so leben, dann ist das der wahre Gottesdienst. Dass wir so leben. Und die Folge davon ist, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wer so ein Opfer ist, ein heiliges, ein lebendiges Opfer für Christus, für Gott, der richtet sich nicht mehr nach dem Maßstab der Welt. Wir können nicht gleichzeitig auf dem Altar bleiben und gleichzeitig das